And the secret for a happy marriage, separate bathrooms.
Really? That's it?
I think so.
Johnny Cash verriet im letzten Interview, das er gab, das Geheimnis einer glücklichen Ehe. Getrennte Badezimmer. Mehr Geheimnisse, mehr Bekanntes wird ihm jetzt im Kramladen. Zuletzt sang er nur noch vom Tod, von Erlösung und Vergebung. Er hatte viel erlebt an Erfolgen und Enttäuschungen. Er hatte viel durchgemacht, von Alkoholmissbrauch bis Tablettenabhängigkeit. Er war ein Idol voller Widersprüche, war der erste zornige Poet unter den Country-Sängern, so schrieb die New York Times. Er sang aber auch schreckliche, kitschtriefende Country-Schnulzen. Er engagierte sich für Außenseiter, die Unterdrückten, vom Schicksal Geschlagenen, sang für inhaftierte Kriminelle unentgeltlich in Zuchthäusern. Er applaudierte aber auch dem Watergate-Präsidenten Nixon und kooperierte mit dem reaktionären Law-and-Order-Prediger Billy Graham. Er war 1956 Mitglied des Million-Dollar-Quartetts, gemeinsam mit Elvis Presley, Carl Perkins und Jerry Lee Lewis, und wurde 1986 von seiner Plattenfirma wegen Erfolglosigkeit und Unzuverlässigkeit sang- und klanglos gefeuert. 1985 gründete er das Quartett The Highwaymen mit den unangepassten Country-Größen Waylon Jennings, Willie Nelson und Kris Kristofferson. Er ist der einzige Musiker, der sowohl in die Country Music Hall of Fame und in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen wurde. 1999 erhielt er einen Grammy für sein Lebenswerk. Hallo und willkommen im Kramladen von und mit Volker Rebell zu einer Feierstunde für Johnny Cash aus Anlass seines 10. Todestages. Am 12. September 2003 starb Johnny Cash, 71-jährig, in Nashville. Noch bis kurz vor seinem Tod machte der hinfällige Johnny Cash Songaufnahmen in seinem Schlafzimmer. Zu diesen letzten Songs zählt auch der folgende. Im Titelstück des posthum 2010 veröffentlichten Albums Ain't No Grave singt er mit brüchiger Inbrunst, dass kein Grab ihn unten halten könne. Wenn ich dereinst den Klang der Trompeten höre, dann werde ich mich aus der Erde erheben.
There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. And mama, you know that I'll be there when I check in, my Lord. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down.
Ain't No Grave, ein Traditional aus dem Jahre 1934, wurde von Johnny Cash kurz vor seinem Tode mit der Unterstützung der Folk-Rock-Band The Everett Brothers aufgenommen und 2010 veröffentlicht als Titelstück des letzten Albums der American Recording-Serie. Der von seinem frühen Drogenmissbrauch und einer schweren Krankheit, unter anderem Parkinson und Diabetes, gezeichnete, letztlich im Grunde totgeweihte Johnny Cash sang in seinen letzten Monaten und Lebensjahren trotz schwindender Kraft beharrlich gegen den Tod an. Fast atemlos nahm er eine große Zahl von Songs auf, eigene, aber vor allem Fremdkompositionen, die alle thematisch kreisen um den Kampf gegen Dämonen, die Unausweichlichkeit des Lebensendes und die diesseitige wie jenseitig biblische Suche nach Erlösung von allen Übeln. In insgesamt 6 Alben der American Recordings-Reihe hinterließ Johnny Cash mit rund 140 Songs ein Alterswerk und Vermächtnis, das nahezu ohne Beispiel in der Popgeschichte ist. Die Serie der American Recordings, die ab 1994 und bis noch kurz vor Johnny Cashs Tod von Rick Rubin aufgenommen wurde, dem angesagten Rock- und Hip-Hop-Produzenten, der für Run DMC, Public Enemy, Slayer, Beastie Boys, Red Hot Chili Peppers und andere gearbeitet hatte. Dieser Songzyklus begründete ein ungemein erfolgreiches, kaum für möglich gehaltenes Comeback und damit verbunden einen Kultstatus gerade beim jüngeren Pop-Rock-Publikum, den niemand zuvor für Johnny Cash hätte voraussehen können. Einer der Hauptgründe dafür, dass Johnny Cash nun auch in der Pop-Rock-Szene geschätzt und geachtet wurde, war neben der altersweisen Ausstrahlung seiner brüchigen Stimme vor allem die Auswahl der Songs und die Hinwendung zu einer modernen Klangästhetik, die viel mit Rock Unplugged zu tun hatte, aber kaum noch etwas mit Country-Geschrammel. So interpretierte Johnny Cash zum Beispiel den Song Rusty Cage der Grunge-Band Soundgarden aus Seattle aus dem Jahre 1991. So wie es im Text heißt, ich werde meinen rostigen Käfig aufbrechen und abhauen, so führt es Johnny Cash in seiner Interpretation auch musikalisch vor. Er beginnt den Song mit dem typischen Boom-Chicka-Boom-Chicka-Boom-Rhythmus der traditionellen Country-Musik, um plötzlich in der Mitte des Songs daraus auszubrechen in einen modernen Bluesrock im angedeuteten Grunge-Sound.
Too cold to start a fire, I'm burning diesel, burning dinosaur bones. I'll take the river down to Stillwater and ride a pack of dogs. I'm gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break my rusty cage and run. When the forest burns along the road, like God's eyes in my headlights, when the dogs are looking for their bones, and it's raining ice picks on your steel shore. I'm gonna break my rusty cage and run.
Höchst ungewöhnlich für einen Country-Sänger, den Song einer Grunge-Band zu covern. Johnny Cash machte das durchaus mit Bravour. Der Song Rusty Cage, geschrieben von Chris Cornell, dem Frontmann der Grunge-Band Soundgarden, erschien 1996 im Album Unchained, dem zweiten der American Recordings-Serie. Begleitet wurde Johnny Cash dabei von Tom Petty and the Heartbreakers. Seine Frau June Carter Cash, mit der er seit 1968 eine stabile, offenbar glückliche Ehe führte, war als Mitglied der traditionsreichen Carter Family selbst eine prominente Country-Sängerin, schrieb für ihren Mann dessen größten Hit Ring of Fire und trat oft gemeinsam mit Johnny Cash auf. Sie starb am 15. Mai 2003 an den Folgen einer Herzoperation, was für Johnny Cash ein schwerer Schlag war. In der Folgezeit wollte er nur noch arbeiten und Songs aufnehmen, weil es die beste Therapie für ihn sei, mit dem Tod seiner Frau klarzukommen. Er spürte wohl intuitiv, dass ihm selbst nach dem Verlust seiner Frau nicht mehr viel Zeit blieb. Im letzten Interview, das er gab, wurde er vom Interviewer gefragt, ob seine Frau June, bevor sie starb, ihn aufgefordert habe, weiter an seiner Musik zu arbeiten, worauf Johnny Cash antwortete, sie habe das immer getan. Sie sei seine wichtigste Unterstützerin gewesen.
When June passed on, did she have any advice for you? Did she say, keep going, keep making music?
Or? Oh, she always said that. Yeah. Oh, yeah. She was my great encourager. She loved the Hurt video. She loved it.
Johnny Cash fügte noch hinzu, dass seine verstorbene Frau June das Video zum Song Hurt besonders geliebt habe. Es ist ein in der Tat gelungenes Video, das mit mehreren Auszeichnungen bedacht wurde was künstlerisch nachvollziehbar war, Zitat, angesichts des ätherisch geisterhaften Auftritts von Johnny Cash als Wesen lebend in einer Halbwelt zwischen Himmel und Erde. Der Song selbst, Hurt von Nine Inch Nails, ist schon von der Substanz her ein starkes Kaliber mit Textzeilen wie dieser. Ich verletzte mich heute selbst, um zu sehen, ob ich noch etwas fühle. Ich konzentrierte mich auf den Schmerz, das Einzige, was wirklich echt ist. Diese berührenden Textzeilen von Trent Reznor, dem Macher von Nine Inch Nails, sang Johnny Cash mit fragiler Intensität. Diese Aufnahme ist, wie das dazugehörige Video, nicht nur formal gelungen, sie geht auch zu Herzen.
I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, if I could start again a million miles away, I would keep myself, I would find a way.
Auf Teil 4 der American Recordings The Man Comes Around von 2002 findet sich diese Aufnahme Johnny Cashs eindringliche Interpretation des Nine Inch Nails Songs Hurt. Mit diesem Anti-Drogen-Song verband ihn schließlich eine ganz persönliche Erfahrung, hatte er doch selbst in den späten 60er Jahren massiv mit seiner Drogenabhängigkeit zu kämpfen. Zeit seines Lebens konnte er sich nicht von den Zerstörungen erholen, die die Drogensucht in seinem Körper angerichtet hatte. In einem Interview aus den 80er Jahren gab er freimütig zu, wie sehr er abhängig war von Amphetaminen und Barbituraten und diesem furchtbaren Kreislauf, Amphetamine, um sich aufzuputschen und Barbiturate, um wieder herunterzukommen. Und bei seinen Konzerten habe er neben der Einnahme von Amphetaminen auch Bier getrunken, erst 4 bis 5 Flaschen, dann bis zu 12, 14. Und wenn er auf dem Weg zum Konzert war, da habe er so richtig high sein müssen, bevor er auf die Bühne ging. Und manchmal habe er die Kontrolle verloren, wie high er wirklich war. Und dann sei er auf der Bühne oft ein Wrack gewesen.
Strung out on amphetamines and barbiturates. You see, it's a vicious cycle. The amphetamines to get me up, the barbiturates to bring me down. And in concert, when I started drinking in beer along with the amphetamines, I'd drink about 4 or 5 a night, but I got up to 12, 14, or a case a night. And I would take it to the concert with me. I want to get just about that high off the ground before I'd go on stage. Sometime I'd misjudge how high I was, you know? And I'd get on stage and I was a wreck.
Wegen eines desaströsen Konzertes, als Johnny Cash wegen all der Drogen keine Kontrolle mehr über seinen Auftritt hatte, wurde er von der Grand Ole Opry, dem Mekka der Country-Musik in Nashville, verbannt. Er erinnerte sich noch daran, dass er dort einmal die ganze Bühnenbeleuchtung mit einem Mikrofonständer demoliert habe, worauf man ihm mitgeteilt habe, man würde künftig auf ihn verzichten.
The night I broke all the lights on the stage with the microphone stand, they said they couldn't use me anymore.
In dieser schweren Zeit 1967-68, als Johnny Cash die Kontrolle über seinen Drogenkonsum und sein Leben zu verlieren schien, war seine Frau June offenbar der rettende Engel. Er warb schon lange um sie, aber sie willigte erst im Frühjahr 1968 in die Heirat ein, als er versprach, mit den Drogen aufzuhören. Er versprach es, doch schaffte es zunächst nicht. Doch June fand einen Weg, um seine Drogenkarriere zu stoppen. Sie wurde zum Dieb, wie sie im Interview erzählte. Sie stahl ihm seine Pillen, sie entwendete Hotelzimmerschlüssel, um ihn von Drogen fernzuhalten. Sie tat alles, was sie konnte und tat manches, was sie normalerweise niemals getan hätte. Aber sie hätte nicht gewusst, was sie sonst hätte tun sollen, weil sie um sein Leben fürchtete. Deshalb habe sie seine Pillen in der Toilette runtergespült, all seine Amphetamine und Barbiturate, die er ständig zu sich nahm.
I became a thief. I stole pills. I stole hotel keys. I did everything that I could, and I did things that I would have never done ordinarily, but I think I did it only because I didn't know what else to do. I thought he would die. And so I flushed things down the commode. I flushed down his amphetamines and his barbiturates, which was what he was taking at the time.
June Carter Cash, da sind sich alle Beobachter einig, half Johnny Cash aus seiner Drogenabhängigkeit heraus und rettete ihm so das Leben. Im Song Solitary Man, geschrieben von Neil Diamond und von Johnny Cash hörenswert interpretiert, heißt es im Text: Ich weiß nicht, was ich will, aber bis es soweit ist, suche ich mir ein Mädchen, das zu mir steht, das mich liebt, egal ob ich stark oder schwach bin, ob ich falsch oder richtig liege. Ich bin nun mal das, was ich bin, ein Einzelgänger.
Melinda was mine till the time that I found her, holding Jim and loving him. Then Sue came along, loved me strong, that's what I thought, me and Sue, but that died too. Don't know that I will, but until I can find me a girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, solitary man.
Solitary Man ist das Titelstück des dritten Teils der American Recordings von Johnny Cash, erschienen im Herbst 2000. Seine Karriere als Country-Sänger begann interessanterweise in Deutschland, wo er auch seine erste Gitarre kaufte. Denn Johnny Cash hatte seine erste Amateurband 1951 in der oberbayerischen Kleinstadt Landsberg, wo er seinen Militärdienst als Funkabhörspezialist bei der US Air Force ableistete. Zurück in den Staaten heiratete er zum ersten Mal und gründete mit zwei Arbeitskollegen seines Bruders seine erste professionelle Band Tennessee 2. Sie spielten eine Mischung aus Country, Folk, Gospel und Blues mit dem Schwerpunkt auf Country Traditionals. Sie tingelten durch die Lande und als er mit seinen Kumpels 1956 durch Texas tourte, da schrieb er einen Song über die Schwierigkeiten eines verheirateten Mannes, unterwegs trotz der vielfältigen Verführungen standhaft zu bleiben und seine Frau zu Hause nicht zu betrügen. Ein Problem, das er nur gar zu gut kannte, weshalb er die Zeilen schrieb: Ich passe sehr auf mein Herz auf, meinen Augen entgeht nichts, doch ich lasse mich auf nichts ein, denn ich bin bereits vergeben. Du gehörst zu mir und deshalb halte ich mich an die Regeln. Diese Zeilen sang er seinem Freund Carl Perkins, mit dem er gemeinsam auf Tour war, hinter der Bühne vor und fragte ihn, was er denn davon halte. Er wolle den Song »Because You're Mine« nennen. Carl Perkins antwortete, der Song gefalle ihm, aber er solle ihn anders nennen. »I Walk the Line« wäre ein besserer Titel. Carl Perkins ging danach auf die Bühne, um seinen Auftritt zu absolvieren, während Johnny Cash die zweite Strophe für seinen neuen Song schrieb. »Es fällt mir leicht, treu zu sein. Am Ende eines Tages bin ich immer allein. Ja, ich gebe zu, dass ich verrückt nach dir bin. Du gehörst zu mir und deshalb halte ich mich an die Regeln.« Wie es ihm Carl Perkins geraten hatte, nannte Johnny Cash seinen neuen Song »I Walk the Line« und hatte damit seinen ersten Hit, Platz 17 in den US-Single-Charts, Das war im Herbst 1956.
I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line.
Mit diesem Song I Walk the Line hatte Johnny Cash 1956 den Sprung in die US-Hitparaden geschafft. Johnny Cash war nun ein Plattenstar, jedenfalls auf dem besten Weg dorthin, und gab ständig Land auf Land ab Konzerte. In dieser Zeit begann seine Tablettensucht, die er in seiner Autobiografie so beschrieb. Bei all den Reisen, die ich machen musste, wenn ich müde und erschöpft in einer Stadt ankam, konnten mich diese Pillen wieder aufpeppen und mir richtig Lust auf einen Auftritt machen. Bei diesen weißen Pillen hatte man die Auswahl zwischen einem Dutzend Formen und Größen. Sie hießen Amphetamine, Dexedrin, Benzedrin oder Dexamyl. Sie wurden mit einer Fülle netter kleiner Namen versehen und es gab sie in allen Farben. Wem grün nicht gefiel, der konnte sie in orange haben. Wer orange nicht mochte, der bekam sie auch in rot. Und wenn man den totalen Kick haben wollte, konnte man sie auch in schwarz haben. Diese Schwarzen brachten einen bis nach Kalifornien und zurück in einem 53er Cadillac ohne zu schlafen. Im Frühsommer 1963 feierte Johnny Cash einen noch größeren Hit-Erfolg mit dem Song Ring of Fire. Dieser Song war in doppelter Hinsicht einer der wichtigsten Songs für Johnny Cash, für seine Karriere wie für sein Privatleben. June Carter, seine spätere Frau, hatte Ring of Fire geschrieben, zu einer Zeit, als es zwischen den beiden knisterte. Im Text drückte sie ihre Gefühle von Sehnsucht nach Liebe und Angst vor der Gefahr aus. Sie hatte Angst, sich in diesen Mann zu verlieben, der von Alkohol und Pillen abhängig war, als Hitzkopf und zorniger Wilder galt, aber auch als ein Mann von besonderer Ausstrahlung auf Frauen, wie es einmal Dolly Parton formulierte. Die verliebte June Carter, die ja dem Hochadel des Country entstammte, der Carter Family, sie fühlte sich von diesem Outlaw des Country wie magisch angezogen, fürchtete sich aber vor seinem exzessiven Lebensstil, denn es stand zu befürchten, dass Johnny Cash den Weg des alkoholsüchtigen und drogenabhängigen Country-Stars Hank Williams gehen würde, der 29-jährig im Jahre 1953 an Herzversagen gestorben war. Und dann war ja noch die schwerwiegende Hürde, dass die beiden Verliebten bereits bzw. noch verheiratet waren. All das führte zu dem Gefühlszustand des Ring of Fire, als wäre sie umgeben von einem Ring aus Feuer.
Love is a burning thing. And it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire.
Johnny Cash Single Ring of Fire erreicht am 27. Juli 1963 Platz 1 der US Country Charts und blieb dort 7 Wochen lang. Über 1 Million Exemplare der Single wurden verkauft. Und auch heute noch ist Ring of Fire populär. Die digitale Version des Songs wurde bislang über 1,2 Millionen Mal heruntergeladen. Den Gefühlszustand, von einem Ring aus Feuer eingeschlossen zu sein, kannte Johnny Cash nur zu gut. In seiner Autobiografie schrieb er über sich selbst, er sei ein ziemlich komplizierter Zeitgenosse. Wenn er zu viel getrunken hatte, oder wenn es ihm nicht gut ging, neigte er zu Gewaltausbrüchen. Zitat: Wenn er mal in Rage war, konnte man ihn kaum stoppen. Das hatte da nichts mehr mit Übermut oder Rebellion zu tun, sondern in diesen Momenten kam seine dunkle Seite zum Vorschein. Sein Sohn John Carter Cash bestätigte einige Anekdoten und erzählte: Mein Dad und seine Band benahmen sich auf Tour ziemlich unzivilisiert. Sie durchbrachen Wände zwischen Hotelzimmern, schossen mit Pistolen auf Neonreklamen und ließen einmal hunderte von Küken in einer noblen Hotellobby frei, bevor sie das Weite suchten. Zitat Ende. Johnny Cash schrieb in seiner Autobiografie: Ich habe Chaos hinterlassen, Dinge zerstört, Menschen beleidigt, Geld verprasst, Gesetz gebrochen und bin in den Knast gewandert. Im Knast war er tatsächlich mehrmals, aber immer nur für Stunden und immer wegen seiner Drogenprobleme. Für sein großes Comeback-Album American Recordings No. 1 von 1994 wählte er bewusst den Song The Beast in Me aus, geschrieben von seinem Schwiegersohn Nick Lowe. Die Refrainzeile lautet: Gott helfe dem Biest in mir. 1994 sang Johnny Cash diesen Song auch live in Montreux, nur begleitet von seiner Gitarre.
I've always felt like that there's a war going on inside of me, like most people, I guess. The good fighting against the evil. I thank God for redemption, though, or I wouldn't be here. But this song is about the beast in me. Oh, the beast in me is caged by frail and fragile bars, restless by day and by night, rants and rages at the stars. God help the beast in me. Oh, the beast in me has had to learn to live with pain and how to shelter from the rain. And in the twinkling of an eye might have to be restrained. God help the beast in me.
Live in Montreux 1994, Johnny Cash und seine Gitarre mit einem Song über den Dämon in einem selbst, ebenso enthalten, nur zur Gitarre gesungen im Album American Recordings, mit dem sein unvermutetes Comeback 1994 begann. Plötzlich wurde der Man in Black von der jungen Generation der alternativen Country-Fans sowieso, aber auch bis hin zu den Anhängern des Grunge, des Alternative Rock und Indie-Pop neu entdeckt und mit Respekt bedacht. Auf dem Coverfoto des Albums American Recordings sieht man ihn in der Pose des Düstermannes abgebildet, am Rande eines verwilderten Kornfeldes, flankiert von zwei schwarz-weißen Hunden, steht er da, ernst blickend, gewandet in einen schwarzen, weiten Mantel, der fast bis zum Boden reicht. Vor ihm auf dem Erdboden steht aufrecht sein schwarzer Gitarrenkoffer, im Hintergrund dreuen die Wolken am Himmel. Warum er bis ins hohe Alter der Man in Black blieb, erklärte er in seiner Autobiografie von 1999 so: Schwarz zu tragen ist immer noch mein Symbol der Rebellion gegen den Stillstand und die Verlogenheit, gegen Leute, die sich fremden Ideen gegenüber verschließen. Seit 1971, seit seinem gleichnamigen Hit, ist Johnny Cash the Man in Black. Er trage schwarz, singt er da, für die Armen und Unterdrückten, die im trostlosen, hungrigen Teil der Stadt wohnten, für den Gefangenen, der für sein Verbrechen längst gebüßt hat, der nur noch dort sitzt, weil er ein Opfer seiner Zeit ist, für die kranken und einsamen Alten, für die Leichtsinnigen, die ein Fehltritt zu Fall brachte. Und er trage schwarz, mit dem Vietnamkrieg vor Augen, in Trauer um die Leben, die hätten gelebt werden können, um die 100 jungen Männer, die wir jede Woche verlieren, und für die Tausenden, die in dem Glauben gestorben sind. Gott stünde ihnen bei. Und seine letzte Strophe bringt es auf den Punkt. Es gibt Dinge, die nie in Ordnung sein werden, das weiß ich. Und wo man auch hinschaut, muss sich etwas ändern. Aber bevor wir nicht anfangen, ein paar Dinge in Ordnung zu bringen, werdet ihr mich nie einen weißen Anzug tragen sehen. Ach, ich würde so gern jeden Tag in den Farben des Regenbogens gehen und der ganzen Welt sagen, dass alles in Ordnung ist. Aber ich versuche, auf meinem Rücken ein bisschen Dunkelheit davonzutragen. Bis es etwas heller um uns wird, bleibe ich der Mann in Schwarz.
Well, you wonder why I always dress in black, why you never see bright colors on my back, and why does my appearance seem to have a somber tone? Well, there's a reason for the things that I have on. I wear the black for the poor and the beaten down, living in the hopeless, hungry side of town. I wear it for the prisoner who has long paid for his crime, but is there because he's a victim of the times. I wear it for the sick and the lonely old, for the reckless ones whose bad trip left them cold. I wear the black in mourning for the lives that could have been. Each week we lose 100 fine young men. And I wear it for the thousands who have died, believing that the Lord was on their side. I wear it for another 100,000 who have died, believing that we all were on their side. Well, there's things that never will be right, I know, and things need changing everywhere you go. But till we start to make a move to make a few things right, you'll never see me wear a suit of white. Oh, I'd love to wear a rainbow every day and tell the world that everything's okay. But I'll try to carry off a little darkness on my back till things are brighter. I'm the man in black.
Das war 1971 vielleicht das wichtigste Songstatement seiner Karriere. Bis zum Schluss ist Johnny Cash der Man in Black geblieben. In seiner Autobiografie von 1999 schreibt er, warum es noch immer genug Gründe für ihn gäbe, auch weiterhin schwarz zu tragen. Abgesehen davon, dass der Vietnamkrieg lange vorbei ist, sehe ich heute kaum einen Grund, meine Einstellung zu ändern. Die Alten werden immer noch übergangen, die Armen sind immer noch arm, die Jungen sterben immer noch zu früh und wir tun nicht viel dafür, die Dinge zu verbessern. Es ist immer noch viel Dunkelheit davonzutragen. Zitat Ende. Auch seine Fans trugen schwarz aus Trauer um seinen Tod vor 10 Jahren, am 12. September 2003. Ein Zitat aus dem Vorwort zum Johnny Cash Songbook von Max Dax. Schon andere Musiker haben Schallplatten produziert im Angesicht des nahenden Todes, doch keiner zelebrierte den eigenen Untergang so Auge in Auge mit dem Jenseits oder, wie Johnny Cash es ausgedrückt hat, with the Lord above, wie der Man in Black. Die in kurzer Folge geradezu atemlos hintereinander weg aufgenommenen Alben Solitary Man, The Man Comes Around und 100 Highways sind geprägt von dem unbedingten Versuch der verrinnenden Zeit, so viele Songinterpretationen wie möglich abzutrotzen. Zitat Ende. Das vierte 2002 veröffentlichte Album der American Recordings-Reihe trägt den Titel des Johnny Cash-Songs The Man Comes Around. Der Song ist ein gutes Beispiel für Johnny Cashs häufig anzutreffende Hinwendung zu biblischen Motiven in seinen Texten. Gerne griff er alttestamentarische Themen auf und benutzte Bibelzitate als Metaphern. The Man Comes Around ist einer der letzten Songs, die Johnny Cash schrieb. Womöglich deshalb handelt der Text vom jüngsten Gericht und der Wiederkehr des Erlösers. Zitat: Der Song beginnt mit 3 Zeilen aus der Offenbarung des Johannes und mit einem Bezug auf den ersten der apokalyptischen Reiter. Der folgende von Cash geschriebene Text weist zahlreiche Referenzen zur Bibel auf, wie beispielsweise das Auftreten einer Donnerstimme. In der Bibel wird die Stimme Gottes häufig als lauter Donner beschrieben. Cash schreibt, dass unzählige Menschen zur Kapelle pilgern, 100 Millionen Engel singen, Trompeten erklingen, Stimmen schreien und weinen, dass Menschen sterben und geboren werden. Der Song endet, wie er begann. Cash liest wieder aus der Offenbarung des Johannes vor. Dieser Auszug handelt vom vierten Reiter, dem Tod, dem die Hölle nachfolgt.
And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse.
There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured 100 weight and penny pound. When the man comes around.
And I heard a voice in the midst of the four beasts. And I looked, and behold, a pale horse. And his name that sat on him was Death. And hell followed with him.
The Man Comes Around, das von Johnny Cash geschriebene Titelstück des vierten Albums der American Recordings-Reihe aus dem Jahre 2002, machte die besonderen Charakteristika von Johnny Cash hörbar, seine markante Baritonstimme, seine Gabe des glaubwürdigen, ehrlich ungeschminkten Ausdrucks, seine Verwurzelung in der Country-Musik bei gleichzeitiger Offenheit für so viele andere Stilrichtungen, sein tief verankerter christlicher Glaube bei gleichzeitiger gesellschaftskritischer, mitunter fast rebellischer Grundeinstellung. Dass er 1968-69 in berüchtigten US-Zuchthäusern vor inhaftierten Schwerverbrechern unentgeltliche Konzerte gab, war kein Marketing-Gag, sondern inneres Anliegen. Johnny Cash stand zu seiner dunklen Seite. Er wusste, mit etwas Pech und noch mehr Unglück in seinem jungen Leben hätte auch er womöglich auf die schiefe Bahn geraten können. Seine Tochter Roseanne sagte 2008 über The Man in Black, schwarz zu tragen hatte so viele Ebenen. Die eine sagt, ich trage dieses Symbol für die Niedergeschlagenen und die Armen. Die andere reflektiert die Trauer, den Kampf, die mystisch dunkle Nacht der Seele, die er so oft durchgestanden hat. Im Folsom Prison Blues, den Johnny Cash schon 1955 geschrieben hatte, findet sich die berühmte Zeile, ich erschoss einen Mann in Reno, nur um zu sehen, wie er stirbt. Viele Leute dachten, der Text sei autobiografisch und Johnny Cash habe deshalb im Gefängnis gesessen. Nein, er hatte sich nur in die gestörte Psyche eines gesetzlosen Outlaws versetzt und war gedanklich dem mörderischen Stagger Lee-Impuls gefolgt, der ihm nicht völlig fremd war. 1958 hatte Johnny Cash einen Nummer 1-Hit mit seinem Song Don't Take Your Guns to Town. Die Wildwestgeschichte von Billy Joe, der von seiner Mutter gebeten wird, seine Pistolen nicht in die Stadt mitzunehmen. Er tut es dennoch, gerät mit einem Fremden in Streit und wird erschossen. Was Johnny Cash dazu antrieb, mit Gesetzlosen zu sympathisieren und Underdogs zu favorisieren, war offenbar die innere Unruhe und Verzweiflung, die ihn seit dem Tod seines älteren Bruders, den er verehrte und der sein Vorbild war, lange plagte. In seiner Autobiografie schrieb Johnny Cash, dass er den Unfalltod seines großen Bruders nie wirklich überwunden habe. Er habe immer eine Art von Wut, Verzweiflung, Einsamkeit und Aggression verspürt, wenn er an den Tod seines geliebten Bruders denken musste. Ihn plagten zeitlebens auch Schuldgefühle, weil sein Vater ihm für den Unfalltod des Bruders eine Mitschuld gab. Vielleicht war diese Gefühlsgemengelage sein Antrieb, für Gefängnisinsassen zu singen. Der Mitschnitt des Gefängniskonzertes Johnny Cash at Folsom Prison erschien im Sommer 1968 und wurde ein Überraschungserfolg. Ein halbes Jahr später trat er im berühmt-berüchtigten Gefängnis San Quentin auf. Umringt von schwer bewaffneten Gefängniswärtern erlebten die Inhaftierten und Johnny Cash mit seiner Band eines der denkwürdigsten Konzerte der Musikgeschichte. Johnny Cash traf den zentralen Nerv aller seiner Zuhörer im Hochsicherheitsgefängnis San Quentin mit Songzeilen wie »St. Quentin, du bist für mich die Hölle auf Erden. St. Quentin, du mögst verrotten und zur Hölle fahren. Ich hasse jeden Zentimeter von dir.«
»St. Quentin, may you rot and burn in hell. May your walls fall and may I live to tell. May all the world forget you ever stood. And may all the world regret you did no good. San Quentin, I hate every inch of you.
Die Häftlinge bejubelten Johnny Cash und himmelten ihn an, als wäre er einer von ihnen. Er wurde von den Gefangenen so frenetisch gefeiert, dass es anschließend nur mit Mühe gelang, eine drohende Gefängnisrevolte zu verhindern. Johnny Cash hatte mit diesem Auftritt Musikgeschichte geschrieben. Das Album Johnny Cash at San Quentin erschien im August 1969 und stieg zu seinem erfolgreichsten Album auf. Es belegte 20 Wochen lang Platz 1 der Country-Charts und 4 Wochen lang Platz 1 der Pop-Charts. Dieser Erfolg, auch und gerade im Country-Lager, war umso erstaunlicher, als Johnny Cash mit seinem Konzert für lebenslänglich inhaftierte Schwerverbrecher sein konservatives Stammpublikum vor den Kopf gestoßen hatte. Mit den beiden Knastalben begründete Johnny Cash seinen Ruf als eigenwilliger Outlaw im US-amerikanischen Musikbusiness. Beide Knastalben kann man als Vorläufer und Grundlage seine unkonventionellen American Recordings ansehen, die als Johnny Cashs Vermächtnis gelten. Im letzten Interview, das Johnny Cash gab, sagte er freimütig und abgeklärt: »Ich weiß, dass mein Leben in Kürze enden wird. Ich bin jetzt 71 Jahre alt und ich habe großes Vertrauen, unerschütterliches Vertrauen, war niemals verärgert mit Gott, habe mich niemals von Gott abgewandt und hatte niemals gedacht, Gott sei nicht da. Er ist mein Weg und meine Wahrheit. Alle guten Dinge in meinem Leben kommen von ihm.«
Oh, I expect my life to end pretty soon. You know, I'm 71 years old. And I have great faith. I have unshakable faith. I've never been angry with God. I've never been, I've never turned my back on God, so to speak. I never thought that God wasn't there. That I knew that, see, he's my counselor. He's my wisdom. All the good things in my life come from him.
Und auf die Frage, was danach komme, antwortete Johnny Cash: Wo gehen wir hin, wenn wir sterben? Wir alle hoffen, in den Himmel zu kommen.
Where do you think we go afterwards?
Where do we go? When we die, you mean?
Yeah.
Oh. Well, we all hope to go to heaven.
Meet me in heaven. So heißt ein Liebeslied für seine Frau June, die nur 4 Monate vor ihm starb. Veröffentlicht im Album Unchained, dem zweiten Album der American Recordings. Im Text heißt es: Wir sahen schwarze Vögel um eine alte Burg kreisen, und ich stand auf der Klippe und hielt deine Hand. Wir wanderten durch Mühen, und über die Hügel strich brütender Wind. Wir liebten und wir lachten die Schmerzen hinweg. Am Ende der Reise, wenn unser letztes Lied gesungen ist, wirst du mich eines Tages im Himmel wieder treffen. Man kann nicht sicher sein, wie das zugehen wird, wenn wir durch die Schranke hindurchgehen ins Licht. Aber ich werde dich erkennen und du wirst mich erkennen, draußen jenseits der Sterne. Solltest du zuerst gehen oder solltest du mir folgen? Will you meet me in heaven someday? Und damit geht der Kramladen von der Mitwirker Rebell zum 10. Todestag von Johnny Cash zu Ende.
Will you meet me in heaven someday?